Deine Mitgliedschaft macht mich stärker.
Unter 20 Franken oder 60 Franken für Nichtverdienende einzahlen auf ALR Finanz Zürich, Postcheckkonto 80-144-03-9.
That's it!
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Audiowalk Fremd zu Hause mit Radio Lora. Letztes Mal waren wir ja im Paranoia City und haben ein Gespräch und eine Lesung geführt mit Asa Hendry. Heute sind wir hier im Kasama, im Infoladen, gleich neben dem Lora und führen ein Gespräch mit Melinda Nadia Boni und Christina Caprez ist auch wieder an Bord und möchtet ihr euch gleich selbst vorstellen?
Ja, vielen Dank. Ich bin Christina Caprez, ich bin Journalistin, Soziologin, Autorin und ich habe zusammen mit einem Team, mit Martin Betzola, Sounddesign, Karin Bucher, Szenografie und Jane Schindler, Grafik und Programmierung, diesen Audiowalk Fremd zu Hause erfunden sozusagen und umgesetzt. Natürlich mit den tollen Autorinnen und Autoren.
Ja, hallo, ich bin Melinda Nadia Boni und ich habe eben bei diesem Audiowalk mitgemacht, was mich sehr freut. Ich bin Autorin und Musikerin und freue mich heute beim Lora dieses Projekt vorzustellen, Texte zu lesen, ein Gespräch zu führen.
Ja, vielen Dank, dass ihr es hier hingeschafft habt und vielen Dank auch an unsere Gäste. Ihr dürft natürlich live vor Ort immer Fragen stellen. Auch ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Autorin eigentlich live auszuquetschen, auch die Macherin vom Audiowalk. Und ihr zu Hause, ich hoffe, ihr macht es euch bequem. Es wird spannend und unterhaltsam auch. Ja, wie gesagt, es ist jetzt die zweite Ausgabe und ich habe den Audiowalk jetzt bereits zweimal gemacht und ich fand es immer, also das zweite Mal auch mega interessant, auch je nachdem, wo man das macht. Ihr selbst habt den, du hast gesagt, Melinda, du hast den Audiowalk auch erst gerade nochmal gemacht. Möchtest du auch noch kurz deinen Eindruck jetzt so zum fertigen Produkt und mit uns teilen?
Ja, also ich finde es sehr interessant, wenn man draußen ist, Texte hört, Musik hört, direkt angesprochen wird und ja, es gibt, erzeugt eine gewisse Intimität und gleichzeitig überlagert sich sozusagen diese Außenwelt mit dieser schönen Intimität. Und ich war eigentlich überrascht. Also ich fand so, ja gut, gute Idee, mal schauen, wie es funktioniert. Und schlussendlich war ich doch sehr einerseits überrascht, aber dann auch überzeugt davon, dass dadurch ein neues Erleben möglich ist. Also eben mit dieser Verbindung von Text, Musik, von direkter Anrede, von ja, sehr schönen Texten im Ohr, das bringt einen doch auf neue Gedanken, glaube ich schon.
Christina, du hast ja diesen Audiobook konzipiert und auch warst bei der Umsetzung dabei. Möchtest du uns zur Motivation und der Idee dahinter und vielleicht auch so der Zündfunken, warum das ihr dieses Projekt in Angriff genommen habt, noch etwas erzählen?
Mhm. Ja, danke. Ich freue mich sehr über diesen tollen Werbespot am Anfang. Aus berufenem Munde, weil du ja auch selber schon, glaube ich, Audiobooks gemacht hast. Oder jedenfalls viel mit Audio schon gearbeitet
Audio,
hast.
Audio, ja. Ja,
genau. Und ja, also ich selber komme vom Radio, ich habe schon Audio für Ausstellungen gemacht, Podcasts, aber Audiobook als Format habe ich selber noch nie gemacht und es hat mich immer interessiert. Das war mal ein Ausgangspunkt. Das andere war, dass mich Themen Migration, Fremdheit, Rassismus, kulturelle Differenz, Sprache schon seit langem interessieren. Ich habe mich immer wieder damit auseinandergesetzt. Und das waren so diese beiden Ausgangspunkte. Plus, dann kam eine Ausschreibung von Literatur Ost Plus. Das ist ein Verbund der Literaturförderstellen der Ostschweizer Kantone, von Zürich über St. Gallen bis hin zu Liechtenstein und Graubünden. Und da konnte man sich bewerben um ein Projekt, das Literatur vermittelt, und zwar durch ein interdisziplinäres Team, das sich mit Literatur aus diesen Kantonen auseinandersetzt und die nochmal einem breiteren Publikum näher bringt. Und aus diesem Potpourri ist dann diese Idee entstanden. Und soll ich gerade sagen, wie es funktioniert? Ein bisschen.
Gerne.
Also das Spezielle an diesem Audiobook ist, dass es sich eben überall gehen lässt. Also meistens ist es ja, sind die Audiobooks auf eine spezifische Stadt bezogen oder ein Quartier sogar nur. Und bei uns ist es so, die Grundlage ist eine Karte, ein Kartengenerator. Man kann sich digital auf der Website fremdzuhause.ch orten lassen oder man kann sagen, ich möchte hier losgehen, wenn man sich nicht orten lassen will. Und dann generiert die App einen Walk, immer entlang derselben Orte. Also es ist ein Spielplatz, eine Kirche oder ein Gotteshaus, ein Brunnen, ein Gemeindehaus und eine Sitzbank. Und jeweils von einem Ort zum nächsten hört man den Text einer Autorin, eines Autors, wo Fremdheitserfahrungen verschiedenster Art thematisiert werden. Und wenn man dann ankommt an dem Ort, bei Melinda jetzt ist zum Beispiel ist das Gemeindehaus, dann zum Teil wird man je nachdem aufgefordert reinzugehen und dann hört man eine Soundcollage, wo nochmal diese spezifische Fremdheitserfahrung einen Raum bekommt, sage ich jetzt mal so, ja.
Genau, wir werden nachher auch diese Soundcollage und den Text von Melinda hören. Mich hat noch Wunder genommen, wie ihr auch die AutorInnen oder wie ihr angefangen habt, mit denen zusammenzuarbeiten. Ob das per Zufall war oder ob ihr sowieso schon im Kontakt wart, ob es dieser Text jetzt einfach perfekt gepasst hat. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das war ein längerer Suchprozess. Also wir haben zuerst einmal einfach allgemein recherchiert, was für Texte von AutorInnen gibt es aus diesen Kantonen, der Bezug musste wieso da sein. Und zuerst dachten wir gar nicht unbedingt, dass es lebende AutorInnen sein müssen, sondern es konnten vielleicht auch andere sein. Und auch das Format war noch offen oder die Form. Und wir haben dann aber beim Lesen gemerkt, für ein Audiobook eignet sich eigentlich am besten Format Ich-Monolog und auch etwas, das vielleicht nicht unbedingt direkt autobiografisch sein muss, aber vielleicht autofiktional, wie man heute sagen würde. Also jedenfalls jemand, der von einer eigenen Erfahrung berichtet in diesem Ich-Format. Weil das eben auch, wenn man dann läuft und so hört, weil man dann am direktesten angesprochen wird und dann auch vielleicht eigene Erfahrungen, eigene Fremdheitserfahrungen wachgerufen werden. Und Melinda Nadiabonyi war schon am Anfang auf unserer Liste und dann hatten wir noch andere. Und es ist auch am Schluss eine Mischung rausgekommen aus, dein Text ist schon ein paar Jahre alt, preisgekrönt, Tauben fliegen auf, einer der Texte ist noch unveröffentlicht, also so ein
eine Bandbreite. Aber es war klar, genau, das war das eine. Und das andere war, dass wir dann gemerkt haben, wir müssen das, also einerseits diese Texte, die, denen müssen wir Raum geben. Also wir wollen schon hörspielartig arbeiten, aber wir können ihn nicht von Anfang an auseinanderreißen, weil dann geht die Literatur kaputt. Also ein paar Minuten muss man diesen Text hören können. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, beim Gehen von einem Ort zum anderen einen Ausschnitt dieser Texte wirklich integral zu hören, auch gesprochen von der Autorin. Und aber weil dann, damit der Link funktioniert von dem Weg bis zur Station, wo man dann am Ort ist, also 5 Minuten auf einer Sitzbank sitzt oder in einer Kirche, haben wir dann gemerkt, dass es eigentlich cool ist, wenn man die Autorin dann nochmal hört. Und dann haben wir alle zum Interview gebeten und dann noch ein bisschen weiter recherchiert, auch kulturhistorisch zu dem Ort oder politisch, um das miteinander zu verquicken.
Ja, vielen Dank. Melinda, möchtest du noch etwas auch zum Text von der Soundcollage sagen im Vornherein oder zum Text, den man auf dem Weg hört, eben aus deinem preisgekrönten Buch Tauben fliegen auf? Sonst würden wir da einfach direkt reinhören, damit ihr zu Hause und ihr hier im Publikum auch wisst, wovon wir sprechen.
Gehe zum Gemeindehaus. Auf dem Weg dorthin erzählt Melinda Nadjabonji aus ihrem Buch Tauben fliegen auf.
Im Sommer 1987 saßen unsere Eltern im Wohnzimmer nach der Arbeit. Sie beugten sich über das Buch, das ihnen irgendein Beamter mitgegeben hatte. Staatskunde. Und Nomi und ich, wir haben unsere Eltern abgefragt. Die Bundesräte, das Parlament, die direkte Demokratie, die Staatsgründung. Fragen zur Schweizer Geschichte. Föderalismus, sagte Vater. Und wir lachten mit butterverschmierten Mündern. Was willst du fördern? Vater, der Demokratie so aussprach, als wäre sie eine schöne, elegante Dame, aber keine Staatsform. Namen wie General Gison. Wie soll ich mir das bloß merken? Rätoromanisch, nicht radromanisch. Es war ein verregneter Tag, an dem wir unseren Eltern Glück wünschten. Wir waren nicht überrascht, dass sie schweigend nach Hause kamen. Nicht geschafft. Mutter, die der Prüfungskommission ein besonders ausgefallenes Strudelrezept aufgetischt hatte, weil sie das Wort Sudel nicht gekannt hat, das schweizerische Wort für Fresszettel. Die Beamten, die ihr angeboten haben, sie könne sich auf einem Sudel Notizen machen. Und es ist merkwürdig, dass wir ausgerechnet an diesem Abend Monopoly spielen. Wir würfeln, kaufen. Vater wird ein paar Mal hintereinander ins Gefängnis geschickt. Vaters witzig abschätzige Bemerkungen über die Käsigen, die Schweizer, die Herzspezialisten hinter den Alpen. Diesen ausgehungerten Quark, den sie hier haben, der schmeckt doch gar nicht, sagt Vater. Den schmiert sich höchstens so eine Hihihihi-Hausfrau ins Gesicht, sagt er, würfelt eine 6. Und kauft sich ein Häuschen in Freiburg. Das ist bestimmt fehlinvestiert, sagt Nomi. Und wisst ihr, jetzt spreche ich als Metzger zu euch, warum die Schweizer alles bis zur Unkenntlichkeit verhacken müssen? Für den Schweizer gibt es nichts Schlimmeres als Fettaugen. Wenn ihn so ein Fettauge anschaut, dann sieht er schon einen Zeigefinger. Denk an dein Cholesterin. Ja. Und die Hausfrauen, die noch um 11 Uhr in Cafés rumsitzen, mit ihren frischen Frisuren, wenn sie zusammenhöcklet, sitzen, besprechen, was sie als nächstes für einen Kurs besuchen oder wo sie im nächsten Winter in die Skiferien fahren. Mutter, die die Wasserwerke, die Elektrizitätswerke und Bergbahnen kauft und vielleicht auch gern einmal einen Kaffee getrunken hätte am Vormittag in einer Cafeteria. Und Vater würfelt über den Tisch hinaus, wischt mit dem Arm über das Spielbrett. Vater, der doch keine Lust mehr hat, weiter zu spielen, weil er jetzt lieber schwärmen will von den Errungenschaften der eigenen Kultur. Unser Quark ist doch ein Quark der Superlative. Körnig, aromatisch. Unsere Paprikawürste, die sind weltberühmt, hört mal. Mutter, die Vater plötzlich unterbricht. Mit einer feinen Stimme sagt, es sei unangenehm, ständig zu schwitzen, wenn man Deutsch spricht. Und wahrscheinlich schwitze man so, weil man wisse, dass man falsch spreche, auch wenn man sich noch so Mühe gäbe. Und Mutter schaut uns alle der Reihe nach an, mit offenen Augen, als habe sie gerade etwas Schockierendes begriffen. Das Spielbrett liegt vor uns, das Papiergeld, die Figuren, die Würfel. Mutters Worte, die mitten ins Herz treffen und zeigen, was Vaters Überhebungen im Grunde sind. Nämlich die Hilflosigkeit gegenüber erlittenem Schmerz. Enttäuschungen, die sich hinter diesen Sprüchen verschanzen. Und es gäbe so viel zu sagen über den Kurzschluss, dass ein Mensch, der in einer Sprache Fehler macht, als dumm gilt. Die Fehler meiner Eltern, die in meinen Ohren eine eigene Schönheit haben. Es wäre die Gelegenheit zu sagen, dass Vater und Mutter, wenn sie Ungarisch sprechen, wie verwandelt aussehen. Und als könnte Nomi meine Gedanken lesen, sagt sie, wir übersetzen euch simultan das nächste Mal, wenn ihr zur Prüfung müsst. Dann musst du nicht mehr schwitzen, Mami, dann schwitzen die Herren, weil ihnen so viele Wörter um die Ohren fliegen. Trotzdem haben wir nicht gefeiert, als Vater und Mutter die Einbürgerungsprüfung beim zweiten Mal geschafft haben. Und? Fragte Nomi. Und was? Antwortete Vater. Wir sind ja noch keine Schweizer. Die Schweizer müssen erst mal noch abstimmen für uns.
Der Spaziergangsgenerator findet Gemeindesäle, Gemeindehäuser, Ratshäuser und Kreisbüros. Was hat er für dich ausgesucht? Wenn du angekommen bist, klicke auf Next und Play.
Unsere Mitarbeitenden besetzt. Wir bitten Sie um einen Moment Geduld. Zur Überbrückung der Wartezeit können Sie Folgendes tun. Schauen Sie sich das Gebäude vor sich genau an. Stellen Sie sich vor, Sie sind neu hier. Es ist Ihr erster Kontakt mit dem Schweizer Staat. Wie begrüßt das Amt Sie? Wirkt es abweisend? Oder heißt es Sie willkommen?
Wenn die Türe offen ist, geh hinein. Findest du dich zurecht? Kannst du dich irgendwo hinsetzen?
An solchen Orten, im Kreisbüro, im Gemeindehaus, wird es mir immer eng. Ich erinnere mich an die Briefe, die meine Eltern damals von diesen Amtshäusern zugeschickt bekamen. Meine Eltern kamen Ende der 1960er Jahre aus Jugoslawien in die Schweiz und sie waren dann konfrontiert mit diesen Behördenbriefen, formuliert ja in einer Sprache, die sie nicht verstanden haben, die für sie sehr schwierig war. Es war eine heftige Konfrontation mit diesem Land.
Zürich, den 29. Dezember 1970. Verfügung. Die Fremdenpolizei des Kantons Zürich, gestützt auf das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931, und die Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949.
Das Gesetz verbot ausländischen Arbeitnehmenden, ihre Kinder die ersten 3 Jahre in die Schweiz zu holen. Ein Verstoß gegen das Recht auf Ehe und Familie, das in der Verfassung steht.
Verfügt, das Gesuch wird abgewiesen.
Ich wurde in Jugoslawien geboren und wuchs bei meiner Großmutter auf mit meinem Bruder. Und meine Eltern waren schon in der Schweiz, arbeiteten schon in der Schweiz und haben dann mehrmals beantragt, ob mein Bruder und ich in die Schweiz einreisen dürfen und eben bei ihnen zu leben. Und das wurde dann mehrmals abgelehnt.
In Anbetracht der gegenwärtigen Überfremdung unseres Landes und des großen Zuwanderungsdruckes von Angehörigen ausländischer Arbeitskräfte sind vorzeitige Familienzulassungen nicht vertretbar. Sofern die Kinder in Jugoslawien nicht mehr ordnungsgemäß untergebracht und betreut werden können, müsste der Mutter nahegelegt werden, zu diesem Zwecke in ihre Heimat zurückzukehren.
Ich war damals 2 Jahre alt, also ein ganz kleines Kind, mein Bruder 5 Jahre alt. Und zu lesen, dass wir als Kinder für diesen Beamten eine Überfremdung bedeutet haben, das war schon ein Schock und hat Wut ausgelöst, auch Trauer. Und gleichzeitig muss man sagen, dass ja damals die Schwarzenbach-Initiative schon längst abgelehnt worden war und dieses Vokabular der Überfremdung war immer noch extrem präsent. Ja, wir waren ja fast 4 Jahre voneinander getrennt und das war für meine Mutter eine sehr traumatische Erfahrung, auch für meinen Vater, aber für sie noch mehr. Und was mich am meisten beschäftigt, ist, dass sie sich selbst die Schuld gibt dafür, also dass sie eigentlich versagt hat und nicht in die Schweiz holen konnte und das war ja außerhalb dessen, was sie eigentlich tun konnte. Sie hat das, was sie tun musste, hat sie eigentlich getan.
Am 9. Februar 2014 nahmen Volk und Stände die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative an. Seither können die Behörden den Familiennachzug wieder verweigern.
Zulassungsfrist, Zuwanderungsdruck, Vollziehungsverordnung,
Masseneinwanderung,
Überfremdung,
Fremdenpolizei,
Fremdarbeiter,
Weltfremd.
Für mich gibt es keine neutrale Sprache.
Weltfremd.
Wörter sind Repräsentationen der Macht. Sie haben eine Geschichte. Wir sollten viel eher davon ausgehen, dass Sprache eben nicht ist, sondern dass wir Sprache erschaffen. Wenn du sprichst, bist du dafür verantwortlich, wie du sprichst und mit welcher Sprache du sprichst, weil du damit eine Welt erschaffst. Also das Wort fremd kommt vom Germanischen fram und heißt eigentlich weg von etwas Vertrautem, das heißt dieses Wort, wenn man es etymologisch betrachtet. Und ich kann als Schriftstellerin sagen, das ist für mich fürs Schreiben sehr, sehr wichtig. Also ich versuche, weg vom Vertrauten zu gehen, die Sprache auch von der Last des Vertrauten zu befreien, neue Wörter zu erfinden. Und insofern ist dieser Begriff, also des Fremden, eigentlich sehr wichtig für mich.
Hat deine Familie auch solche Akten auf dem Amt? Schau dich noch einmal um. Was repräsentiert für dich hier den Staat am deutlichsten? Klicke auf Next und mach, wenn du willst, ein Foto und eine Notiz.
Also das war die Texte vom Audioag, die dort zu hören sind. Ich fand es mega interessant, weil so viele Ebenen und Aspekte der Sprache eigentlich darin verhandelt werden. Also so am Anfang, dass man auch immer wieder mal schmunzeln muss über den Umgang mit Sprache in deiner Familie. Also zum Beispiel so bei diesem Wort die Käsigen. Mich hat dort einfach so Wunder genommen, ob das bei euch in der Familie sowieso schon eine große Rolle gespielt hat, Sprache, wie man auch Dinge benennt, oder ob das dann eher aus deinem späteren Schaffen als Schriftstellerin entstanden ist, diese Auseinandersetzung.
Ja, ich meine, Sprache spielte natürlich eine große Rolle, weil wir ja mehrsprachig uns jeweils unterhielten. Also ich konnte beispielsweise nie mit meinen Eltern auf Ungarisch streiten, dafür war mein Ungarisch zu schlecht. Und sie haben dann eben Ungarisch gesprochen und ich auf Deutsch. Und das war immer so dieses Mischen oder dieses Switchen zwischen den Sprachen. Und ja, natürlich haben wir auch Wörter erfunden oder eben uns irgendwie Gedanken gemacht, die wahrscheinlich, wenn man einfach mit einer Sprache aufwächst, eben kein Thema sind. Also weil halt alles einfach so ist, wie es ist. Aber ich meine, ich habe zuerst Ungarisch gesprochen, dann habe ich das Ungarische nicht mehr brauchen können außerhalb der Familie. Dann habe ich Zürichdeutsch gelernt und das hat wirklich eine Zeit gedauert, weil ich war dann wirklich so im Kindergarten eigentlich stumm. Und dieses Stummsein, ich glaube, das war für mich die relevanteste Spracherfahrung, die ich dann, glaube ich, auch irgendwie in die Familie transportiert habe, weil ich dann sehr viele Fragen hatte. Auch das Ungarische eben war dann nicht mehr fraglos, sondern ja, es war einfach dann eine andere oder respektive meine erste Sprache und die zweite hat dann diese erste Sprache in Frage gestellt. Und dann kam eben noch das Hochdeutsche, das ich eben sehr geliebt habe und das ist für mich meine Lesesprache und meine Sprache, in der ich mich selber mit mir unterhalte. Das ist bis heute so. Also ich denke eigentlich auf Hochdeutsch. Und für mich war das dann dieses Glücksdeutsch, weil diese Sprache hat niemandem gehört. Diese Sprache gehört eigentlich den Buchstaben. Und ich glaube, das war sehr, sehr relevant für meinen späteren Lebens- und Arbeitsweg. Und nochmals, um auf die Begriffe zurückzukommen, also ich habe einfach gemerkt, dass auch die Fehler, die meine Eltern eben gemacht haben, also dieses Spiel jetzt mit Föderalismus, ich glaube, das ist wirklich so, dass es immer wieder solche Momente gab, des Versprechens und der Fehler. Und diese Fehler waren für mich eben immer produktiv. Also natürlich gab es auch Schmerz und wir können uns nicht verstehen oder eben dieses Nicht-Streiten-Können in einer Sprache, aber das Fehler machen ist ja sehr relevant für die Literatur. Also ich meine, es gibt nichts Langweiligeres als Literatur, die von einer bestimmten Sprache ausgeht und die Sprache nicht in Bewegung bringt. Also ich glaube, diese Literatur interessiert mich nicht oder ich würde sie nicht mal als Literatur bezeichnen. Und ich glaube einfach, Sprache und Sprachkritik ist integraler Bestandteil einer Literatur, die mich interessiert. Und das heißt auch, dass Wörter dann eben neu erfunden werden müssen, weil die Sprache unglaublich konservativ ist. Also das ist wirklich eine Kunstform, bei der man so viel Widerstand eigentlich überwinden muss. Also ich finde jetzt Musik beispielsweise viel, soll ich sagen, leichtfüßiger. Es ist schneller möglich, irgendwie diese Wand zu durchbrechen. Und in der Sprache lernen wir ja auch, ja, jetzt musst du das Alphabet lernen, du musst lesen lernen und dann hast du Sprache. Es wird so vermittelt, als ob wir Sprache besitzen könnten, aber wir besitzen sie nicht. Also Sprache ist kein Besitz. Sobald sie ein Besitz ist, ist es Ideologie und ist es tot. Und ich glaube wirklich, dass es, damit es eine Kunstform werden kann, muss diese Art von eben Befremdung, diese Bewegung, dieses Weggehen von immer und immer wieder stattfinden. Und ja, wahrscheinlich hat das wirklich in unserer Familie irgendwie stattgefunden, weil wir halt in dieser Sprachunsicherheit auch gelebt haben. Ja, und ich mochte